Hallo, Felix hier vom German Gunners Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollten eigentlich eine Episode 225 aufnehmen und über unser 3:1 gegen Manchester United sprechen und auch nochmal das Transferfenster abschließend bewerten. Aber die Technik hat gestreikt. Und zwar an ganz vielen Ecken und Enden. Ihr wisst ja, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech hinzu. So war es heute Abend und deswegen ist diese Episode 225 leider überhaupt nicht so geworden, wie wir sie ursprünglich konzipiert und aufnehmen wollten. Deswegen, ja, versuchen wir das Beste draus zu machen. Deswegen Entschuldigung und Verständnis, wenn der ein oder andere inhaltliche Übergang doch mal relativ abrupt zustande kommt. Wir haben versucht, durch ein bisschen Schneiderei das so gut es geht zu retten. Das meiste hat auch funktioniert. Der ein oder andere inhaltliche Bruch ist aber doch vorhanden. Aber wir wollten euch unsere Gedanken zum wirklich ja fabelhaften 3:1 gegen United nicht vorenthalten. Von daher hoffe ich, dass es doch einigermaßen auf euer Interesse und auf eure Bereitschaft findet, zuzuhören. Und wir hoffen, dass wir dann in der nächsten Episode da wieder die gewohnte und vertraute Qualität auch anbieten können. Aber dieses Mal war wirklich der Wurm drin. Von daher großes Sorry dafür. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Treue. Das freut uns wirklich sehr und ja, versuchen wir Episode 225 jetzt aber mal zu starten. Let's do this.
You have chosen the right club. You support the right club. Feature ahead from Thomas Partey on Derby Day. What a goal! What a moment! What a season Arsenal are having! Fantastic goal! Mikel Arteta! What a goal! Reece Nelson has won it for Arsenal. This is my club. Fucking love this club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Die Episode 225. Herzlich willkommen. Ja, wir starten in die erste Länderspielpause. Die ersten vier Partien in der Premier League sind absolviert. 10 von 12 ist die Bilanz. Das heißt, wir ergreifen Gelegenheit und gucken ein wenig, wie es so läuft und stellen nach dem 3:1 gegen Manchester United fest, dass die Leistung zwar nicht stimmt, immer über 90 Minuten, aber das Ergebnis, und das ist ja letztendlich das, was zählt. Wie immer an den Mikrofonen in Berlin bin ich Felix und aus dem Urlaub zugeschaltet. Er lässt keine Gelegenheit aus, Christian, um die Partie gegen United und das Transferfenster zu analysieren.
Ja, grüß euch, schönen guten
Ja,
Abend.
aus meinem Wohnzimmer an den kühlen Pool, fast zumindest. Ja, wir haben mehr oder weniger wieder die Nerven beruhigt nach dem gestrigen Sonntagabend gegen United. Das war wieder nervenaufreibend und bisher kein Spiel eigentlich, was man mal ganz entspannt vom Sofa verfolgen konnte. Auch die Partie gegen United nicht. Bevor wir in die Details gehen, vielleicht, was ist so deine zentralste Erkenntnis, deine zentrale Einsicht, die du aus den 90 Minuten gegen United mitgenommen hast?
Ja, dass die Mannschaft immer noch dazu imstande ist, zurückzukommen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Erkenntnis. Auch jetzt für die neue Saison und dass wir definitiv ja, vor dem Tor wieder ein bisschen mehr Zielgenauigkeit entwickeln müssen. Stichwort Saka, Stichwort auch Havertz mit Chancen. Und dass es natürlich auch viele Punkte gab, wo ich sagen muss, naja, also gegen eine Mannschaft wie United, sie gestern darstellte, auch von der Formation und der taktischen Herangehensweise, müssen wir es in vielen Situationen besser machen. Stichwort vielleicht auch Rashford 1-0, dass wir uns nicht in solche Situationen dann bringen, obwohl wir da natürlich, wie gesagt, Stichwort Nummer 1, direkt wieder zurückgekommen sind mit dem Treffer von Odegaard. Das war natürlich unfassbar wichtig.
Ja, ich hatte es dir ja auch während der Partie irgendwie geschrieben. Also ich war jetzt also von der Leistung beider Mannschaften, insbesondere auch in der zweiten Halbzeit, nicht so richtig überzeugt. Es fehlte so ein bisschen, ich hatte manchmal den Eindruck, es fehlte bei uns so ein bisschen der Mut und auch die Bereitschaft, gegebenenfalls ins Risiko zu gehen. Bei United fand ich, hat eigentlich fast alles gefehlt. Also für eine Mannschaft, die irgendwie vorne mitspielen will, fand ich das sehr, ja, Mut, aber auch ideenlos. Also ich glaube, bei uns gab es durchaus ja auch Ideen, aber bei uns fehlte so, glaube ich, die letzte Bereitschaft und auch der letzte Mut, ins Risiko zu gehen. Vielleicht auch, weil man nicht in Rückstand geraten wollte. Aber bei United fehlte ja eigentlich ja fast alles, ne? Also im Sinne von zum einen auch die so ein bisschen das Risiko zu gehen und zum anderen aber auch irgendwie mal so der Überraschungsmoment oder wo man jetzt hätte sagen können, oh, das war ja mal irgendwie gut herausgespielt. Deswegen fand ich es jetzt, auch wenn ich es mit den letzten Partien gegen United vergleiche, ein Spiel über 100 Minuten von, ich sag jetzt mal, durchschnittlicher Qualität. Ich finde, wir haben uns so ein bisschen auf Uniteds Niveau dann auch runtergezogen. Letztendlich das Positive, was man auf alle Fälle herausstellen muss, ist, dass wir dieses Spiel dann halt gewinnen. Und wir haben jetzt drei Siege, ein Remis und aus meiner Sicht, mit Ausnahme vielleicht der ersten Halbzeit gegen Nottingham, eigentlich noch nicht so richtig überzeugt. Von daher würde ich halt dann sagen, okay, gut, mit durchschnittlichen Leistungen 10 Punkte geholt, insgesamt gut. Ich finde auch, es gibt viele Dinge zu verbessern. Chancenverwertung, ja, wobei ich halt sagen muss, dass ich eigentlich ganz zufrieden war gestern mit der Offensive, auch mit den Chancen, die kreiert wurden, weil ich glaube, gegen 10, 11 Mann, die United teilweise hinten drin hatte, sehr, sehr schwierig und ich finde, da hatten wir schon auch gute Gelegenheiten. Mir macht eher ein bisschen die Sorge, dass wir uns sehr leicht Gegentreffer fangen momentan. Ja, also das 1-0 von Rashford war ja oder war sozusagen der erste Schuss, den United aufs Tor gegeben hat. Ich habe noch nachgeguckt, Opta hatte da dankenswerterweise die Statistik zum 7. Mal in diesem Kalenderjahr hat Arsenal mit dem ersten Torschuss aufs eigene Tor einen Gegentreffer kassiert. Mit Abstand Ligaspitze. Und das war ja auch gestern gegen United so. Man muss halt auch sagen, Rams, der musste danach ja auch eigentlich so gut wie nichts halten. Ich glaube, eine Aktion mit Martial gab es mal in der zweiten Halbzeit. Und wenn es halt blöd läuft, kriegt er halt mit dem zweiten richtigen Schuss aufs Tor dann halt den zweiten Gegentreffer. Und das war gegen Fulham so ähnlich. Auch gegen Nottingham gab es wenig Aktionen und die machen relativ schnell dann den Anschlusstreffer. Ich finde, das ist eher so ein bisschen beunruhigend. Da kann man jetzt natürlich die Frage stellen: Pech, Zufall oder in irgendeiner Form auch Unvermögen. Ich habe mir halt nochmal die Gegentreffer angeguckt, so eine richtige Systematik oder Wiedererkennung kann man halt auch nicht finden, aber ich finde halt, wir kriegen momentan einfach ja mit zu wenig Aufwand, den der Gegner betreiben muss, sozusagen die Gegentreffer und machen uns damit eigentlich die Kontrolle und Überlegenheit, die wir ja auch hatten in der ersten Halbzeit bis zu dem Tor fand ich ja sehr schnell kaputt immer.
Ja, absolut. Also ich finde, das ist natürlich absolutes Gift für eine Mannschaft, wenn du so halt in Rückstand gerätst. Rechnen wir jetzt mal diese ersten Minuten-Dinger raus, die sicherlich am bittersten sind und wo man unfassbar schnell dran arbeiten muss. Glaube ich aber, dass genau dieses aus dem ersten Treffer kassieren ein Resultat auch ist der Spielweise, die wir mittlerweile haben. Ja, dieses im Endeffekt viel Ballbesitz, sehr viel Kontrolle. Dann kommst du halt oft mal in Situationen, wenn du vielleicht einmal den Ball verlierst und der Gegner vielleicht mal in eine Schussposition kommt, dass der dann gegebenenfalls auch, wenn er drin ist, gefühlt auch einer der ersten Schüsse ist. Also ich glaube, das ist halt rein von der Statistik her ein Sachverhalt, der sich vielleicht auch aufdrängt. Natürlich muss man dazu sagen, dass man auch, wenn man dann in so einer Ballbesitzphase ist, mal einen Ball verliert, mal ein entsprechender Angriff des Gegners rollen, natürlich das Umschaltspiel dann auch im gleichen Maße perfektionieren bzw. verbessern muss, sodass man dann halt nicht in diese Situation kommt. Also unterm Strich gesehen bin ich bei dir, Punkteausbeute absolut okay, Leistung ausbaufähig. Nur, also das Problem ist halt, wenn du sagst, 10 von 12 oder 12 von 12 und hast nicht so toll gespielt oder irgendetwas, ist es natürlich mit dem Niveau oder dem Anspruchsdenken, was du insbesondere über die letzte Saison entwickelt hast, immer so ein Thema halt. Dann kannst du halt natürlich schnell sagen, ja, wir sind noch nicht auf dem Niveau und hin und her, das sind wir auch noch nicht, keine Frage. Aber trotzdem stehen wir halt gut da. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich finde es persönlich super schade, dass jetzt quasi genau die Länderspielpause kommt, weil das wäre natürlich ein extrem guter Ansatzpunkt und Anknüpfungspunkt jetzt mentaler Hinsicht gewesen, um da direkt wieder aufzusatteln.
Aber siehst du irgendwelche Gründe mit den Gegentreffern an sich, dass es sozusagen, oder ist es in dem Sinne einfach ja Zufall und wer halt aufs Tor stieß, kann auch mal treffen als Gegner, oder ist da irgendwie, steckt da noch mehr hinter? Also ich fand zum Beispiel gestern eigentlich die Kombination Saliba-Gabriel richtig gut. Ne? Also ganz, ganz wenig, ganz wenig ja, zugelassen. Aber, naja, so. Ich fand auch Sinchenko auf links gegen Anthony wirklich gut. Auch Tomiyasu hat es gut gemacht. White auf rechts sowieso stabil. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die wenn man es Problemstelle bezeichnen möchte, aber sozusagen, ich glaube, sozusagen der Bereich, wo irgendwie noch ein bisschen Luft nach oben ist, ist aus meiner Sicht gerade so ein bisschen das Mittelfeld. Ich will die Leistung von Declan Rice überhaupt nicht schmälern. Das war über weite Abschnitte sensationell. Ich habe aber den Eindruck, dass er in Kombination mit Havertz und auch Ødegaard ist anders als zum Beispiel Xhaka und Partey, Xhaka oder Jorginho in der letzten Saison, nicht so gut schafft, schnelle Gegenstöße zu unterbinden momentan. Ja, es ist aus meiner Sicht noch so eine Baustelle, die wir haben. Ich finde, wir haben immer eine relativ große Lücke im Mittelfeld noch. Und Rice muss relativ viel zulaufen auch. Und das hat man auch gestern ein paar Mal gesehen, wo ich immer dachte, warum spielt United eigentlich nicht durch? Warum haben die nicht mehr Drive? Haben sie dann halt nicht gemacht. Aber ich finde sozusagen, das Mittelfeld ist das, was ich glaube ich noch finden muss, was sozusagen dann auch der weitere Schlüssel für die Stabilität auch ist, um gegebenenfalls dann auch die Defensive so ein bisschen zu entlasten. Das hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, auch gestern mit dem ersten Gegentor. Du machst halt einen Fehler im Aufbauspiel, namentlich halt Havertz, der Ødegaard mit seinem Pass nicht erreicht und du stehst relativ offen dann. Und in der letzten Saison hätte da, wenn nicht Xhaka, hätte zumindest das Partey noch gestanden. Und das fehlte gestern so ein bisschen. Unsere Aufstellung im Mittelfeld, finde ich, ist aus meiner Sicht offensiver oder noch offensiver als in der letzten Saison. Und das birgt natürlich gewisse Risiken. Du kannst dir eigentlich gröbere Fehler in den Zuspielen, in der Formation und Struktur, so wie ich sie als TV-Zuschauer sehe, kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Und die haben wir aber immer noch drin. Aber so, also so sehe ich es. Ich finde, wir haben im Mittelfeld noch, also wir holen natürlich auch viele Ball-Recoveries und so, aber ich finde so die Harmonie, und die kann ja vielleicht auch noch gar nicht da sein, Havertz, Ødegaard, Rice ist doch noch ausbaufähig. Also das ist jedenfalls aus meiner Sicht sozusagen die Baustelle, die ich noch sehe, dass wir irgendwie im Mittelfeld da häufiger noch nicht den Zugriff haben. Und bei dem Gegentreffer war ja aus meiner Sicht klar, können sich der Saliba und White irgendwie auch besser verhalten und positionieren, aber letztendlich war es wieder so ein Tempo-Gegenstoß, den wir dann auch bei dem 2-1, was dann ja durch Abseits richtigerweise nicht anerkannt wurde, war ja eine ähnliche Situation. Also ich glaube, da haben wir auf alle Fälle irgendwie noch Bedarf. Wie siehst du es?
Ja, unterm Strich ist es eine Mittelfeldkonstellation, die sich ohne Frage noch finden muss. Ich glaube, das ist auch völlig normal, dass Declan Rice noch ein bisschen auch auf der Suche nach seiner direkten Position ist. Dazu hast du jetzt eine Verletzungsthematik von Thomas Partey, die hinzukommt, die das Ganze halt nochmal neu strukturiert.
Und 6 Wochen wahrscheinlich.
ja, also dazu im Endeffekt beiträgt, dass du eine komplett neue Struktur aufbauen musst, mit der du letzte Saison sehr erfolgreich durch die Saison gegangen bist. Und ich glaube, dass du dann halt Abstimmungsthemen noch hast, noch nicht genau das System für dich oder für die Kombination der Spieler gefunden hast, was dann auch im Endeffekt 1:1 fruchtet, scheint auch mir an der Stelle normal zu sein. Die Frage ist halt nur, wie schnell kriegt man das halt gelöst, abgestellt und was ist dann die Variante, in der es dann halt laufen und funktionieren soll? Und ich glaube, das sind alles so Themen, die sich auch rund um neuerliche Verletzungen, auch die Verletzung von Timber war sicherlich auch ein Faktor, die das mit beeinflusst hat, weil wir ja auch mit einer anderen Variante, mit einer anderen Kombination spielen wollten, in Arteta's Grund- und Optimalvorstellung, sodass du dann halt eine Baustelle da hast, keine Frage. Aber ich glaube, du kannst die natürlich in extremster Weise selbst noch beeinflussen, indem du halt hinten auf das setzt, was eigentlich meines Erachtens bewährt ist, sprich insbesondere Saliba und Gabriel. Und es hat sich auch gestern wieder gezeigt. Und das ist meines Erachtens auch das Innenverteidigerpaar, was dort auflaufen muss. Und mit der Verletzung von Thomas Partey hat sich ja, glaube ich, die Variante mit dem Spieler auf der Außenbahn eigentlich so oder so erstmal erledigt und führt dann halt auch hoffentlich zu dieser Kombination, wie wir sie gestern gesehen haben, mit Saliba und Gabriel in der Mitte.
Was aber letztendlich aus meiner Sicht dann auch richtigerweise vielleicht doch halt eine taktische Option gewesen ist, weil so wie jetzt auch die Atmosphäre und das Verhältnis zwischen Gabriel und Arteta war, sah das jetzt aus meiner Sicht nicht so aus, als wäre da irgendwie komischer Beef auch mit dem eventuellen Interesse aus Saudi-Arabien oder so. Das sah aus meiner Sicht alles nicht so aus. Und ich finde, was Gabriel auch der Mannschaft nochmal gegeben hat, ist ja natürlich so ein bisschen dieser Push, ne? Also das, was aus meiner Sicht Partey nicht ganz so gut machen kann, das war halt bei Gabriel wieder voll da und auch seine Aktion da vor dem 2-1 mit der Abseitsfalle sensationell. Das fehlte noch so ein bisschen. Jemand, der die Mannschaft auch nochmal so ein bisschen von hinten dann rauspusht,
Antreibt, ja.
genau antreibt und
Ja, und alleine auch seine Stabilität und seine Kopfballstärke, jetzt nicht nur im offensiven Bereich, aber insbesondere auch im defensiven Bereich zusammen mit Saliba, das ist natürlich auch bei Standards unfassbar wichtig. Und ja, die Aktion vor dem 2-1, also da gewinnt er jeden Limbo-Contest in jedem Resort auf der ganzen Welt mit. Also Wahnsinn, wie er das noch hingekriegt hat, wenn man sich das mal in Slow Motion anguckt oder im Standbild, einfach irre.
Und
Aber
er
er
hat
ist halt
ja,
so.
ja, und er hat ja auch sozusagen vor dem 2-1 von Rice hat er ja eigentlich auch den entscheidenden Zweikampf gegen
Ja.
Johnny Evans gewonnen.
Ja, also er ist halt unfassbar zweikampfstark, er ist halt hinten ein Garant für sichere Stabilität halt. Und das ist halt auch was, wo ich glaube, dass Arteta auch in gewissen Situationen erkannt haben, das System, mit dem ich erfolgreich war, ist auch eins, was ich vielleicht auch als mein Hauptsystem behalten sollte, dass ich daran feilen muss, in dem System irgendwie flexibler zu werden für gewisse taktische Einstellungen von Gegnern, ist völlig klar und ich glaube auch als Weiterentwicklung auch gar nicht moniert. Nur in gewissen Phasen, insbesondere dann, wenn du dich vielleicht auch noch finden musst und möchtest, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, altbekannte Automatismen wieder abzurufen. Ne?
Ja
Das war
klar,
halt
die
auch ein
Frage ist halt
Fall.
aber, wann hast du sonst die Gelegenheit, irgendwas Neues so ein bisschen auch einzuüben? Und Fakt ist ja auch, dass Gabriel keine 38 Ligaspiele plus, wenn es gut läuft, vielleicht 8, 9 Champions League-Spiele plus Pokalspiele spielen kann. Also du musst da ja auch Variationen in deinem System halt finden. Und wenn du immer nur davon ausgehst, sagst, okay, gut, wenn Gabriel nicht spielt, spielt Kivior und das System bleibt das gleiche. Ich glaube, dann haben wir in der Tat auch ein Problem, was fehlende Unberechenbarkeit angeht. Also, dass man da auch irgendwie schon versucht, ein bisschen neue Systematiken einzuüben, das macht auf alle Fälle Sinn. Ist halt ein schmaler, hatten wir ja auch in der letzten Episode diskutiert, ist halt ein schmaler Grat, ne? Wie viel Veränderung traust du halt der Mannschaft schon zu? Wie viel auch neues Lernen innerhalb der ersten Saisonspiele versus auf der anderen Seite, wie viel Eingespieltheit, wie viel Vertrautheit? Auch in den Abstimmungen willst du halt aus der letzten Saison quasi mitnehmen. Aus meiner Sicht, ich tendiere immer noch dahin zu, du hast halt mit Rice und Havertz eh zwei neue gehabt, hätte ich wahrscheinlich dabei erstmal belassen. Hätte man wahrscheinlich auch gemacht, wenn man halt nicht die Verletzungen noch hinzubekommen hat. Ne? Also ich glaube schon, dass vieles auch nicht ganz so planmäßig gelaufen ist, wie es Arteta gerne gehabt hätte.
Ja, und ich glaube halt, wenn Timber sich nicht verletzt hätte, wäre es halt auch eine Thematik gewesen, die nicht so extrem in der Umstellung gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre das Ganze etwas softer abgelaufen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch uns weiterentwickeln und ich glaube, das wird über die Saison, auch über verschiedenste Wettbewerbe, immer wieder ein Thema sein.
Ja, also die Umstände sind in der Tat vielleicht nicht ideal verlaufen für die Ideen und das Konzept, was Arteta vielleicht auch in der Saisonvorbereitung entwickelt hat. Und klar, wahrscheinlich blieb auch da nicht mehr die Zeit, irgendwie alles noch groß zu ändern und wieder über den Haufen zu werfen. Von daher glaube ich, unter den Umständen ist es insgesamt ja ganz gut ausgegangen. Was du eingangs auch erwähnt hattest, die ja mentale Stärke des Teams immer wieder zurückzukommen. Wir hatten das in der letzten Saison häufiger ja auch schon gesehen, gegen United jetzt auch wieder, auch vor dem Hintergrund, dass du eigentlich kurz vor Schluss ja mehr oder weniger gedanklich und emotional wahrscheinlich schon auf der Verliererstraße warst. Etwas, was wir häufiger schon gesehen haben und wo ich glaube, letztendlich der Sieg dann ja auch verdient war insgesamt. Und aus meiner Sicht die einfache Erklärung gestern, wir hatten die bessere Bank. Wir konnten Impulse von der Bank bringen. Sehe Jesus, sehe Fabio Vieira, sehe auch Reece Nelson, der sich ganz gut eingefunden hat dann in den letzten Minuten.
Ja, im Vergleich zu Harry Maguire und Johnny Evans definitiv. Also
Ja, und
es
wir
war
haben
schon
offensiv gewechselt in der Regel.
genau. Also die Marschrichtung war halt völlig klar und völlig anders von der Ausgestaltung. Und das Ganze Gemecker und Gemoser von Ten Hag kennen wir ja bereits. Hat sich ja gestern im Nachgang auch wieder gezeigt. Immer ist es jemand anders schuld. Aber Fakt ist halt, wir konnten halt Drive reinbringen und haben dann auch den Willen gehabt, das umzusetzen. Und ich glaube, das ist halt der entscheidende Punkt, dass wir dann nach dieser Aktion des vermeintlichen 2-1 für United dann einfach gesagt haben, alles oder nichts. Und das fand ich schon super, dass wir da halt einfach wieder den Vorwärtsgang eingelegt haben. Und dann wirklich auch das Ganze dann schlussendlich erzwungen haben. Und ich glaube, Declan Rice war, glaube ich, dann der Spieler, der irgendwie auch sinnbildlich dafür war, dass er den Treffer dann halt auch gemacht hat, weil er eigentlich von der Leistung her auch über die ganze Partie eigentlich sehr, sehr, sehr überzeugt hat. Und das 3-1 war natürlich unfassbar gut ausgekontert. Und wenn man dann sieht, mit welcher technischen Raffinesse Jesus dann, ich glaube, Dalot war es, einmal quasi rutschen lässt, da war das halt schon echt unfassbar, wie wir das ausgespielt haben.
Fabio Vieira nach seiner Einwechslung wieder mit einem guten Impact. Ich will die Thematik Kai Havertz jetzt nicht wieder zu groß aufmachen. Ich finde, Havertz steht aber so ein bisschen sinnbildlich für die Defizite und Schwierigkeiten, die wir momentan irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch noch haben. Wie geht man da jetzt weiter um mit? Gibt man ihm weiter Einsatzzeit und Spielzeit und hofft, irgendwie macht es dann mal Klick und das Selbstvertrauen kommt, oder verwehrt man eigentlich Spielern, die in die Startelf könnten oder gehörten, siehe Vieira, siehe vielleicht auch mal einen Smith Rowe, ja, dann sozusagen die Wege und die Optionen. Wie geht man damit um? Schwierig, ja.
Absolut schwierig. Fakt ist halt, macht er in der ersten Halbzeit den Treffer, wäre es super gewesen, kriegt er den Elfmeter rausgeholt, der meines Erachtens hätte gegeben werden können. Ist er auch entscheidender Faktor in der Partie. Vieira hat jetzt zweimal wirklich, muss man fairerweise sagen, Impact-Spielerqualitäten gezeigt. Aber auch da dreht sich dann die Meinung vieler innerhalb von zwei Partien irgendwie um 180 Grad. Da muss man auch dann mal die Kirche im Dorf lassen. Bis vor kurzem war noch nicht gut genug, so nach dem Motto, und jetzt auf einmal der Heilsbringer. Aber ja, ich gebe dir recht, Spieler wie Smith Rowe, wie Fiera, die natürlich auf Einsatzzeit drängen, denen muss man irgendwie die Einsatzzeit auch dann geben. Aber ich glaube, dieses Problem wird sich relativ schnell und schnell leer lösen, indem wir halt in die internationalen Wettbewerbe kommen, sprich Champions League jetzt in 1,5, 2 Wochen. Und Havertz ist ein Spielertyp, glaube ich, der wieder ein bisschen mehr ankommen muss. Die Zeit bei Chelsea in den letzten Jahren war, glaube ich, nicht besonders einfach für ihn. Und ich glaube, Arteta spürt das, weiß das und möchte insofern halt auch ihm dieses Gefühl der Sicherheit, glaube ich, nicht so schnell nehmen.
Genau, also er macht ja auch viele Dinge richtig. Das Problem, oder sozusagen für ihn das Problem, oder sozusagen die negative Betrachtungsweise ist natürlich, dass es immer so, ja, explizite Szenen sind und auch so, wo alle drauf gucken, die dann in Erinnerung bleiben. Also diese Torchance, dann der Fehlpass zu Ödegaard vor dem 0 zu 1.
Gut, aber Saka hat auch ein Ding drauf, einen Fuß, der muss er machen.
Klar,
Ne?
natürlich. Und wie gesagt, aus meiner Sicht hat Havertz auch viele gute Sachen gemacht, war mitbeteiligt am Ausgleich, hat auch ein paar Mal wirklich gut zurückgearbeitet. Letztendlich kriegst du das in dem Sinne ja nur gelöst, wenn er mal Erfolgserlebnisse hat. Und wo kannst du Erfolgserlebnisse feiern, wenn du halt spielst, ne? Also deswegen, wenn man ihn jetzt irgendwie rausnimmt, halte ich auch für relativ schwierig. Ich weiß halt nicht, wie viele Chancen man ihm noch geben kann, ob es vielleicht mal eine Option ist, ihn auch von der Bank zu bringen, dass man ähnlich wie Vieira mal so versucht, ihm dem Impact von außen zu geben, dass vielleicht auch so ein bisschen die Last und der Druck weg ist, das sozusagen von Spielbeginn an zu machen. Ich weiß nicht, aber ja, ich finde Havertz gestern solide, aber mehr halt auch nicht. Von daher muss man wirklich mal schauen, inwieweit die nächsten Wochen da zu einer Verbesserung beitragen. Ähnliches betrifft übrigens aber auch Saka, den ich gestern relativ weit von der Bestform entfernt sehe. Er hat so ein bisschen aus meiner Sicht die noch viel stärkere Problematik als in der Vorsaison schon, dass man zumindest als gegnerische Verteidigung relativ gut weiß, was einen erwartet. Und da haben sich jetzt auch eigentlich alle drauf eingestellt. Also in der Regel Doppelung, Laufwege zumachen, schauen, dass er halt nicht von außen nach innen ziehen kann. Das hat jetzt eigentlich sowohl bei Nottingham als auch bei Fulham und United in den Heimspielen immer ganz gut geklappt. Man hat ihn häufiger dann auch mal wirklich aus dem Spiel nehmen können. Deswegen hat man häufiger auch gesehen, dass er dann mal auf links ausgewichen ist, gerade auch in der zweiten Halbzeit mal. Ich glaube, dass es das ja insgesamt auch gut gibt und so ein bisschen die nötige taktische Flexibilität. Aber auch er hatte gestern einige, ja, schwierige Aktionen, beziehungsweise, ja, aus meiner Sicht, das hatte ich dir dann auch geschrieben, es fehlte, wir haben halt schlampig gespielt, auch in ganz vielen Aktionen, ne? Die Pässe kamen nicht gut an, Ball häufiger versprungen, es dauerte dann doch relativ lange auch im Umschaltspiel. Also so eine gewisse, ja, ich will nicht sagen, Ungenauigkeit war einfach da, die sich dann aber auch gerade bei Saka gezeigt hat.
Ja, aber das sind halt so Qualitäten, die ein Spieler seines Kalibers dann entwickeln müssen, ja. Also natürlich werden die gegnerischen Defensivspieler darauf geschult, seine Stärken so gut wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. Aber solche Spieler seiner Qualität sind es halt im Endeffekt dann, die auch das wiederum wissen, mit der eigenen Stärke halt zu kontern und aufzuhebeln. Und ich glaube, man muss ihm auch zugestehen, mal ein Spiel zu machen, wo er vielleicht nicht jedes Mal das Prädikat Weltklasse verdient. Das ist halt so. Und er ist ja auch immer noch ein sehr junger Spieler, der auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat und auch in gewissen Situationen oder ausgewiesenen Situationen immer noch viel dazulernt. Und macht er das 2-1 gestern, spricht da kein Mensch drüber. Muss man faktischerweise auch mal sagen. Aber das sind also Situationen, wo man bei Saka immer denkt, ja, den macht er locker, macht er eigentlich auch. Aber in dem Moment war es dann vielleicht schon gedanklich irgendwie abgehakt und dann hast du ihn halt nicht präzise genug oder mit genug Drive halt gespielt. Und unterm Strich gesehen, muss auch er weiter sich an dem messen lassen, was er in den letzten Jahren halt gezeigt hat. Und ich glaube, das wird er auch tun. Und wenn da mal zwischendurch mal ein Spiel drin ist mit einem kleinen Hänger, ist das, glaube ich, nur menschlich.
Ein Faktor gestern auch wieder Atmosphäre im Emirates. Alan Smith hat auf Sky ja gesagt, unpopuläre Meinung oder These, das Emirates ist das Stadion mit der besten Atmosphäre mittlerweile in der Premier League. Ich sag mal so, zumindest mit dem besten Drama auf alle Fälle, weil es ja jetzt, glaube ich, schon etliche Male mit einer spannenden Schlussphase gewesen ist. Ich glaube aber, dass dass das Team mittlerweile auch weiß, dass sie und auch die Gegner wissen, das macht ja auch was mit den Gegnern, wenn du weißt, okay, gut, du da kannst eigentlich nicht abschalten. Arsenal ist halt bereit, jederzeit auch noch in den Schlussminuten zu treffen. Man muss halt dann auch sagen, dass nach dem Abseitstor von United wir die waren, die wieder nach vorne gespielt haben. Wir haben nochmal die Ecke rausgeholt. Wir hatten den einen oder anderen Abschluss nochmal. Und sagen so, dieser Wille und auch das Mentale dann, diesen Sieg noch zu schaffen, finde ich, ist eigentlich aus meiner Sicht mit die beste Eigenschaft, die Arteta der Mannschaft irgendwie eingeimpft hat. Weil, ja, du hättest ja auch sagen können, okay, gut, 1-1, wir hätten jetzt gerade fast verloren, irgendwie doch einigermaßen versuchen, auf Sicherheit zu spielen. Aber im Endeffekt haben wir das ja nicht gemacht, sondern wir haben versucht, halbwegs kontrolliert natürlich den Ball, trotzdem Richtung United-Tor zu bringen und auch schon versucht, ja, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es United war, die versucht haben, das Spiel zu gewinnen, sondern da hatte ich eher den Eindruck, die können mit dem Punkt gut leben und das mit dem einen Konter war dann vielleicht die eine Aktion, die sie haben wollten, aber auch danach hatte man dann ja sehr schnell irgendwie gesehen, okay, gut, man könnte es aus United sich ja nochmal versuchen, aber haben sie dann halt auch nicht gemacht, sondern letztendlich waren wir dann das Team, was eigentlich die Nachspielzeit auch wieder dominiert und strukturiert hat.
Ja, absolut. Also ich meine, das hat mich bei United halt, also was heißt überrascht, ist das falsche Wort, weil ich glaube schon, dass sie momentan in der Entwicklung nicht so weit sind wie andere Mannschaften in der Liga. Aber man hätte sicherlich erwartet, dass sie diesen Schwung aus diesem Konter vielleicht einfach noch ein bisschen mitnehmen, um sie weiter signalisieren, hier ist Gefahr geboten, das kann gleich vielleicht nochmal durchflutschen oder irgendwie in der Art halt, ne? Dass du dadurch halt auch die gegnerische Mannschaft weiter ein bisschen auf dem defensiven Fuß hältst. Aber das ist gar nicht passiert. Und das dann in Kombination mit diesem alles oder nichts, wir wollen das jetzt unbedingt zum Sieg pushen von Arsenal, hat dann natürlich dazu geführt, dass es dann noch Chancen gab, ja. Und ja, die Frage ist natürlich auch, Harry Maguire, Johnny Evans hinten drin, ja, waren vielleicht mal große Namen, aber sind dann nicht die Abwehrspieler, mit denen du halt den Blumentopf gewinnst und den halt Spieler wie Jesus schlichtweg stehen lassen und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, also das ist glaube ich ganz, ich meine, wir sind jetzt in dem Sinne hatten wir jetzt auch nicht so viele Optionen auf der Reservebank, was jetzt die Defensive betrifft, aber wir hätten halt mit Kivio und Tomiyasu zumindest zwei jüngere Spieler einwechseln können, wo man jetzt sagen könnte, okay, gut, insbesondere auch in Persona Kivio, das ist eher die Zukunft. Evans und Maguire, würde ich jetzt auch sagen, ohne dass ich denen zu nahe treten möchte, eher die Vergangenheit. Aber das hatte ich ja auch gesagt, aus meiner Sicht, letztendlich hat es die Bank ja auch entschieden. Also im positiven Sinne für uns und im negativen Sinne für United auch. Und das ist ja natürlich wichtig, dass man halt auch von der Bank nachlegen kann, weil das ist ja etwas gewesen, was wir in der letzten Saison häufiger eben auch nicht machen konnten.
Genau, das ist der Punkt. Du musst halt dieses Nachlegen, das macht genau den Unterschied aus und dafür muss der Kader im Endeffekt in dem Maße verbreitert und verbessert werden.
Vier Spiele also gespielt in der Premier League, jetzt ist erstmal Länderspielpause und Christian, wir werden ja die Taktik beibehalten, dass wir diese Länderspiele nicht gucken, sondern eigentlich nur schauen, hat sich irgendjemand verletzt? Idealerweise nicht. Von daher geht es in gut zwei Wochen weiter. Wichtige Info, falls ihr euch irgendwie das Spiel für den Samstag schon in den Kalender einmarkiert habe, das ist jetzt wegen der Champions League-Terminierung nochmal verlegt worden. Also Everton Arsenal ist am Sonntag, den 17. September 17:30 Uhr. Dann, bevor es dann am darauffolgenden Mittwoch, den 20. zum ersten Mal Champions League gibt, dann im Heimspiel gegen die PSV Eindhoven. Genau, das sind so die nächsten Spiele. Ganz kurz noch, wir haben viel über das Transferfenster schon gesprochen. So richtig viel ist ja nach unserer letzten Episode nicht mehr passiert. Die Transfers oder die Abgänge, Leihgeschäfte, die wir erwartet hatten, sind realisiert worden. Lokonga zu Luton Town, Tavares zu Nottingham, Rob Holding ist abgegeben worden, dauerhaft zu Crystal Palace. Da hat man eigentlich dann die drei von den fünf realisiert, die wir auch für wahrscheinlich gehalten haben. Bleibt noch offen Cedric und Pepe. Jetzt ist am heutigen Montag sind Berichte öffentlich geworden, dass er wohl irgendwie von einer oder sozusagen sich eine Einigung erzielt hat mit Beşiktaş für einen Dreijahresvertrag, hat wohl auch ein Medical stattgefunden in Paris. Bleibt jetzt halt noch die große Frage, schafft es Pepe sich mit Arsenal auf die Ver um ja sozusagen entweder Vertragsauflösung oder Ablösesumme mit Beşiktaş zu einigen. Ich denke, also bei alle drei Parteien werden würde, wenn es dann nicht zu einer Einigung käme, womit wir dann bei vier von fünf wären. Cedric, auch vor dem Hintergrund der möglichen Partyverletzung jetzt, gegebenenfalls doch eine Option noch zu behalten, gegebenenfalls bis Januar. Hältst du das für eine realistische Option?
Ja, gut, viele Optionen gibt's ja
Ich meine,
natürlich auch
theoretisch
nicht mehr.
könnte
Von
man ja
daher
auch einen
denke
Academy-Player nochmal hochholen, ne? Aber so viel haben wir dafür die Rechtsverteidigerposition auch nicht. Gegebenenfalls eher
Ja.
für die Innenverteidigung mit Walters, aber ja, hältst du es
Ich
für
denke, es wird
ausgeschlossen, dass Cedric nochmal spielt?
ja, ausgeschlossen ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich glaube, ich sehe es nicht. Carabao Cup vielleicht, ja. Also,
Ja, gut, euch
gefühlt.
mal gefühlt, wenn überhaupt. Aus meiner Sicht, ja, würde es aber sozusagen das Transferfenster, glaube ich, dann auch rund machen, wenn wir beide Spieler noch abgeben könnten. Und ich hatte das auch am Wochenende in der Hangouts-Gruppe schon länger als zur Diskussion nochmal gestellt, dass ich insgesamt eigentlich ganz zufrieden bin. Auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eben nicht nochmal aufgrund der Verletzung von Timber und Partey irgendwie 50 oder 60 Millionen ausgegeben haben. Partey, wie gesagt, wahrscheinlich so 6 Wochen nicht dabei. Timber voraussichtlich ja bis März nicht. Ich finde, es ist insgesamt, natürlich ist es die Strategie, hat ein gewisses Risiko. Du musst immer abwägen zwischen Geld ausgeben und mögliche Fitness, keine Verletzung deiner Stammspieler, die du hast. Also das ist ja immer ein Konflikt, den man irgendwie lösen muss. Ich finde es aber gut, dass wir jetzt nicht für 60 Millionen oder 50 oder 40 Millionen nochmal jemanden geholt haben, der dann ja auch relativ wenig gespielt hätte in der Gesamtschau, in der Gesamtperspektive, sondern finde dann die Option besser zu sagen, okay, gut, wir gehen mit der Mannschaft und mit dem Kader, der hinten vielleicht eine Position zu dünn besetzt ist momentan, weil Timber halt nicht da ist. Erstmal in die erste Saisonhälfte und ich glaube, man hat im Januar dann ein viel besseres Bild auch, wie der Genesungsprozess von Timber ist und kann dann gegebenenfalls auch mit dem Leihgeschäft nochmal nachlegen. Dass das natürlich ein gewisses Risiko ist, ist klar. Ich finde aber auf die lange Sicht gesehen, zahlt es sich hoffentlich aus, weil wir eben nicht jetzt im Januar nochmal gegebenenfalls unnötigerweise sehr viel Geld ausgegeben haben, sondern dass dann schon im Januar oder vielleicht auch im nächsten Sommer zur Verfügung haben. Also kurzfristig sehe ich natürlich auch die Unstimmigkeiten und auch die Kritik, die man vielleicht üben kann. Auf lange Sicht gesehen ist das, glaube ich, unstrittig die bessere Strategie gewesen, jetzt nicht nochmal irgendwie so einen ja, Notfalltransfer auch zu machen. Zumal, wenn ich die Strategie ja von Edu und Arteta auch sehe, werden Spieler ja wirklich langfristig identifiziert. Und so kurze Hauruck-Transfers sind ja eigentlich bei Arsenal unüblich geworden. Also so ein zweiter Kim Kallström oder so, bin ich jetzt ganz froh, dass wir den nicht gesehen haben. Tja, mit einer Referenz zu Kim Kallström endet diese Episode 225. Also wer hätte das gedacht, dass wir meine Episode so abschließen können? Ehre dem Ehre gebührt, aber aus den technischen Gründen hat das jetzt nicht besser geklappt. Von daher, wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen, vielen Dank. Ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt per E-Mail germgunners@googlemail. Wir sind erreichbar unter germgunners.com, Twitter @germgunners oder X, wie es jetzt mittlerweile heißt. Und kommt gerne auch in unsere Hangouts-Diskussionsgruppe. Gut, ich glaube, wir belassen es jetzt bei dieser Episode 225. Wir haben uns da ein wenig durchgekämpft wie Arsenal gestern in der zweiten Halbzeit. Ja, auch im Namen von Christian, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine angenehme Länderspielpause. Wir sind dann zurück mit der Vorschau auf das Spiel gegen Everton in knapp 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.